Ich will uns heute Abend mitnehmen auf die zweite Missionsreise von Paulus. Wir lesen das Ziel seiner Missionsreise in Apostelgeschichte 15. Schlagen die Bibeln auf, Apostelgeschichte 15, den Vers 36. Nach einigen Tagen aber sagte Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder umkehren und nach unseren Brüdern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn gepredigt haben, wie es mit ihnen steht. Das Ziel dieser zweiten Missionsreise ist in erster Linie, die Gemeinden zu besuchen, die schon auf der ersten Missionsreise besucht wurden, wo Gemeinden gegründet wurden, wo Menschen die Erlösung gefunden haben. Und das Ziel ist, diese Gemeinden zu besuchen, zu sehen, wie ihr Stand ist und sie zu stärken und weiterzuführen. Und wir lesen dann die Verse 40 und 41. Paulus aber wählte Silas und reiste ab von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er reiste durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Paulus und Silas ziehen los. Wie geplant besuchen sie die Gemeinden der ersten Missionsreise, zumindest einen Teil davon. Sie gehen in die Gemeinde von Derbe, Lystra, Ikonien und Antiochia in Pisidien. In Lystra nehmen sie noch Timotheus mit. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 16, den Vers 5. Da wurden die Gemeinden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Ihr Ziel, die Gemeinden zu stärken, ist eigentlich hier schon erfüllt. Sie haben die Gemeinden, die ich aufgezählt habe, einfach schon besucht. Die Gemeinden wurden gestärkt und es wurden noch Menschen hinzugetan, nahmen täglich an Zahl zu. Und dann lesen wir die Verse 6 bis 8, Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 8. Als sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort in Asien zu predigen. Als sie bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist erlaubte es ihnen nicht. So zogen sie an Mysien vorüber und kamen hinab nach Troas. Diese drei Verse enthalten viele Ortsangaben. Und wenn man sich unter den Orten nichts vorstellen kann, dann überliest man das einfach. So ist es mir bisher gegangen. Ich habe darin nur Ortsangaben gesehen und habe das einfach überlesen, weil ich mir einfach nichts darunter vorstellen konnte. Aber darin ist eine wichtige Botschaft enthalten. Paulus durchzieht plötzlich einen Bereich, auf dem er in der ersten Missionsreise noch nicht war. Bis nach Antiochia sind sie gekommen, das war ungefähr in der Mitte vom Land, und dann zieht er in den Norden und in den Westen. Und dort war er noch nicht. Diese Orte liegen alle im Gebiet der heutigen Türkei. Und wir müssen uns das so vorstellen, Antiochia ist wirklich so das Zentrum irgendwo. Und dann zieht er in den Norden bis zum Ende dieser Provinz. Und die nächste Provinz wäre Bithynien, weiter im Norden. Und dann zieht er in den Westen bis nach Troas. Und Troas ist die Hafenstadt, also da ist die Küste. Da geht es auch nicht weiter. Das ist eine sehr weite Strecke, das sind ungefähr 600 Kilometer von Antiochien. Also jetzt nicht vom Anfangspunkt, sondern eigentlich von dem letzten Punkt, von der letzten Gemeinde, wo sie zuletzt waren. Warum machen sie das? Der Plan war doch eigentlich, nur die Gemeinden zu besuchen und zu stärken, die sie schon auf der ersten Missionsreise besucht hatten. Warum ziehen sie hier in unbekanntes Land? Wer hat diese Route ausgesucht? Wer leitet diese Missionsreise überhaupt? Wie genau es zu dieser Entscheidung kam, steht hier nicht ausdrücklich geschrieben. Aber aus diesen drei Versen, von Vers 6 bis Vers 8, sehen wir einfach, wer die Leitung in dieser Reise hat. Es ist kein menschlicher Anführer. Es ist nicht Paulus oder einer der anderen, die mitkommen, sondern der Heilige Geist ist der Führer der Gruppe. Denn es heißt in Vers 6, wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort in Asien zu predigen. Und in Vers 7, und der Geist erlaubte es ihnen nicht, nach Bithynien zu reisen. Also, wenn der Geist ihnen nicht erlaubt hat, da zu predigen, der Geist nicht erlaubt hat, weiter in den Norden zu ziehen, dann war es wohl auch der Geist, der den Auftrag gegeben hat, der diese Route ausgesucht hat. Der Geist hält sie davon ab, in der Provinz Asien zu predigen. Und der Geist gibt irgendwo die Route vor, indem er sagt, da geht's nicht weiter. Was genau da passiert ist, steht auch nicht geschrieben. Wie hat sich das gezeigt? Wie kam es dazu, dass er nicht erlaubt hat, dass sie predigen? Wie war das, dass der Geist nicht erlaubt hat, weiterzuziehen in den Norden? Das wissen wir alles nicht. Aber wir sehen den Gehorsam. Paulus und seine Begleiter unterwerfen sich der Führung des Geistes. Sie sind aufmerksam und widerstreben ihm nicht. Das sollten wir auch sein. Wir sollten auch aufmerksam sein, wir sollten ihm auch nicht widerstreben. Denn Römer 8, Vers 14 heißt es, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Und dieser Gehorsam scheint jetzt irgendwie auf die Probe gestellt zu werden. Denn Paulus und seine Begleiter sind in einer Sackgasse. Im Westen ist das Meer. Auf der anderen Seite ist das Land, das Asien, oben ist die Provinz Bithynien. In Asien durften sie nicht predigen, nach Bithynien durften sie nicht. Was sollten sie tun? Das Land war hier zu Ende. Wie muss es den Männern gegangen sein? Gott hat ihnen aufs Herz gelegt, eine Reise zu tun. Sie haben eine neue Route bekommen während der Reise, ein neues Ziel. Sie waren aufmerksam, haben auf die Weisung vom Geist gehört und sind 600 Kilometer weit gereist. Nicht im klimatisierten Auto, zu Fuß, vielleicht auf dem Esel, wir wissen es nicht. Sie konnten auf dem bisherigen Weg von Antiochia bis Troas nichts ausrichten. Wie muss sich das angefühlt haben, wenn man auf der Missionsreise ist und nicht predigen darf? Wenn man auf der Missionsreise ist und nichts tun kann? Nicht, dass sie gepredigt hätten und es nur keine Frucht gab, sondern es kam überhaupt nicht so weit. Manchmal stecken wir auch in einer Sackgasse fest. Wir wissen nicht, wohin. Wir wissen nicht, was der nächste Schritt ist. Es scheint alles verkehrt zu sein. Alle Türen sind verschlossen. Auch wenn wir es gut gemeint haben und versucht haben, aufmerksam zu sein und versucht haben, nicht voreilig irgendeinen Schritt zu gehen, so kann es doch sein, dass wir in so einen Moment kommen, dass wir nicht weiter wissen. Ich kenne solche Momente. Da steigen verschiedene Gedanken auf, da steigt Unruhe auf. Was habe ich falsch gemacht? Wo geht's jetzt hin? Wie geht's weiter? Und es macht mich unruhig. Aber Paulus und seine Gefährten waren sicher nicht unruhig. Sie handeln nicht aus sich selbst. Das ist was sehr Interessantes. Sie haben jetzt nicht einfach die Brechstange rausgeholt und haben versucht, eine Tür zu öffnen. Sie sind nicht einfach losgezogen, haben gesagt, okay, wenn es jetzt im Norden nicht geht, dann gehen wir in den Süden weiter. Nein. Sie sind auch nicht einfach dort, wo sie waren, auf die Straße gegangen und haben gesagt, ich bin auf Missionsreise, ich fange jetzt an zu predigen. Nein. Sie haben sicher gewartet auf den Knien. Denn gerade hier gilt, klopfet an, so wird euch aufgetan. In dieser ausweglosen Lage, kommt zu Gott. Unsere scheinbare Ausweglosigkeit ist für Gott gar kein Problem. Er weiß immer, was der nächste Schritt ist und er kann uns jederzeit die richtige Tür öffnen. Und für mich ist es einfach, oder war das ermutigend zu sehen. Für Paulus und seine Gefährten war die Küste das Ende des Kontinents. Auf der anderen Seite des Meeres lag Griechenland, das ist Europa. Sie wussten bis hierhin nicht, dass sie dorthin gehen sollten. Sie wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Sie wussten nicht, was ihr nächster Schritt sein sollte. Was hat Gott mit ihnen vor? Wir können hier aber auch Gottes Zeitplan sehen. Die durchzogenen Provinzen waren zu dieser Zeit vermutlich noch nicht bereit für das Evangelium. Es hätte wahrscheinlich nichts gebracht, wenn sie dort gepredigt hätten. Petrus schreibt zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Brief an die Gemeinden genau in diesem Bereich. 1. Petrus 1, Vers 1, da heißt es, an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. In Asien hat der Geist verwehrt zu predigen, in Bithynien durften sie nicht einreisen. Und Paulus schreibt genau an die Gemeinden dort vor Ort. Und Petrus schreibt ja nicht nur an die Juden, sondern es ist auch aus dem Gesamtzusammenhang zu sehen, dass er auch an die Heiden schreibt. Also haben die zu einem späteren Zeitpunkt zum Glauben gefunden. Da war zu einem späteren Zeitpunkt jemand da, der das Evangelium verkündet hat und es hat Frucht gebracht. Gott kennt den richtigen Zeitpunkt. Dann lesen wir weiter in Apostelgeschichte 16, Verse 9 bis 10. Und dem Paulus erschien eine Vision bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Vision gesehen hatte, versuchten wir sofort nach Mazedonien zu reisen, überzeugt, dass uns der Herr dahin berufen hatte, um ihnen das Evangelium zu predigen. Die Geduld hat sich gelohnt. Die neue Anweisung ist da. Gott sagt, geht nach Mazedonien. Und Mazedonien ist eine Provinz im Norden von Griechenland. Hier in Troas, in dem Ort, wo sie jetzt waren, in dieser Hafenstadt, schließt sich wohl auch Lukas der Gruppe an. Denn davor hat er von sie gesprochen, sie zogen nach Mysien. Und ab hier schreibt er, versuchten wir sofort nach Mazedonien zu reisen. Also er muss da mit dabei gewesen sein zu diesem Zeitpunkt. Beachtenswert ist auch, dass sie sofort aufbrechen. Sie waren schon in Lauerstellung, wie man so sagt. Sie haben darauf gewartet. Jetzt ist das Wort da, jetzt ist die neue Anweisung da und sofort sind sie los. Das zeigt einfach, mit welchem Verlangen sie darauf gewartet haben. Und sie sind überzeugt, dass sie der Herr dahin berufen hat. Dann lesen wir die Verse 11 bis 13. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbat gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte, und setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammenkamen. Sie fahren von Troas mit dem Schiff durch die Ägäis, durch das Meer, auf die Insel Samothrake und von dort aus weiter ans Festland nach Neapolis, nach Griechenland. Von Neapolis ziehen sie dann ein kleines Stück landeinwärts nach Philippi und dort verbringen sie einige Tage bis zum Sabbat. In Philippi gab es zu diesem Zeitpunkt keine Synagoge. Sie haben aber in den Gesprächen erfahren, dass Juden in der Stadt sind und dass sie sich am Sabbat zum gemeinsamen Gebet am Fluss treffen. Und so gehen Paulus und seine Begleiter am Sabbat zu diesen Frauen, wie es hier heißt, die sich dort getroffen haben. Und nach dieser langen Zeit, nach diesen 600 Kilometern, nach der Schifffahrt und der Zeit, die sie auch noch in Philippi verbracht haben, welche Befreiung muss es für Paulus und seine Begleiter gewesen sein, endlich dem nachzukommen, wofür sie eigentlich losgereist sind. Und es heißt, setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Hier finden sie vorbereitete Herzen für die Botschaft. Wir lesen in Vers 14. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Ihr tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Ihr tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hatte auf das, was Paulus geredet hat. Und im nächsten Vers, in Vers 15, lesen wir, als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie uns, wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig geworden bin, dann kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie bat uns eindringlich. Zwischen diesen beiden Versen ist etwas passiert. In Vers 14 hört Lydia, es trifft sie, und in Vers 15 wird sie bereits getauft. Sie muss sich dazwischen bekehrt haben und diese Schritte sind einfach besser erkennbar in Apostelgeschichte 2 bei der Pfingstpredigt von Petrus. Apostelgeschichte 2, wir lesen hier die Verse 37 bis 41. Als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Petrus sagte zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen, die fern sind, die Gott, unser Herr, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte, lasst euch aus dieser verirrten Generation erretten. Die nun sein Wort gern annahmen, wurden getauft. Und an dem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugetan. Als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Die Botschaft hat sie getroffen. Mich hat in der Vergangenheit auch schon manche Botschaft ins Herz getroffen. Genau wie diese habe ich gefragt, was soll ich tun? Und ich wusste genau, was ich tun sollte. Wir wissen das. Wir hören regelmäßig klare und unmissverständliche Botschaften, von denen uns sicher auch die ein oder andere angesprochen hat. Aber in Vers 41 heißt es, die nun sein Wort gern annahmen, wurden getauft. Das heißt, es waren mehrere da, die von diesem Wort angesprochen waren, die sie ins Herz getroffen hat, zu denen der Geist gesprochen hat, ihr Gewissen hat geschlagen, sie haben die Predigt aber nicht angenommen. Sie haben dieses Angebot der Gnade nicht angenommen, das da verkündigt wurde, ihnen angeboten wurde. Und wir sehen daraus, es genügt nicht, vom Evangelium zu hören, vom Weg der Errettung zu wissen. Es genügt nicht, von einer Botschaft berührt zu sein, wenn wir keine Konsequenzen daraus ziehen. Wir müssen den Schritt gehen. Der Glaube muss Folgen haben. Er muss sich praktisch auswirken. Er muss Konsequenzen haben. Und wir haben das gelesen. Lydia ist diesen Schritt gegangen. Sie hat sich bekehrt. Sie hat Jesus als ihren Erretter angenommen. Sie hat ihre Sünden, ihre Last abladen können vor dem Kreuz. Sie ist zu dem gekommen, der gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und diese Erquickung hat sie erfahren, weil sie den Schritt gegangen ist. Und sie war dadurch die erste Frucht von der Missionsreise von Paulus in Europa. Die erste, die sich bekehrt hat. Und anschließend ist sie direkt den nächsten Schritt gegangen, die Taufe. Wir sehen hier diese schrittweise Entwicklung. Und ich spreche von mir selbst. Manche Botschaften, manche Erwartungen können uns unter Druck setzen. Wir fühlen uns manchem nicht gewachsen. Wir hören viel über Missionen, aber die Frage ist, bin ich bereit? Bin ich dafür bereit? Oder muss ich davor noch andere Schritte gehen? Deshalb ist es wichtig zu wissen, wo stehe ich? Was ist mein nächster Schritt? Was erwartet Gott von mir? Und vielleicht ist es wie bei der Gemeinde in Ephesus, wie wenn wir Offenbarung 2, Vers 4 bis 5 lesen. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Kehre um und tu die ersten Werke. Mit anderen Worten, geh die ersten Schritte. Vielleicht heißt dein nächster Schritt Heiligung. Oder Gott hat dir bereits eine Aufgabe aufs Herz gelegt. Du bist sie nur noch nicht angegangen. Wir müssen den Schritt tun. Immer einen Schritt nach dem anderen. Und es ist wichtig, jeder hat seinen eigenen nächsten Schritt. Wir können nicht sagen, wir sind alle so weit und wir gehen jetzt weiter, sondern jeder hat seinen eigenen Standpunkt, jeder hat seinen eigenen nächsten Schritt. Wir müssen uns weiterentwickeln, aber lasst uns nur den nächsten Schritt gehen und uns vom übernächsten Schritt nicht verunsichern lassen, den ersten zu gehen. Ich bin überzeugt, wenn Paulus in Philippi zu den Frauen von der Mission gesprochen hätte, wäre es Lydia nicht zu Herzen gegangen. Es hätte sie vermutlich komplett kalt gelassen. Aber Paulus war geleitet vom Geist. Er wusste, was der nächste Schritt für Lydia ist. Er wusste, was der nächste Schritt für die Frauen dort sein wird. Und der Geist war es, der Lydia ihren Stand gezeigt hat. Und durch die Ansprache hat sie erkannt, was ihr nächster Schritt ist. Und das Bedeutende eben ist, sie ist diesen Schritt gegangen. Sie wusste es nicht nur, sie ist gegangen. Und deshalb möchte ich uns heute Abend ermutigen, lasst uns aufmerksam sein und auf den Geist achten. Wir wollen Gott bitten, dass er uns unseren Stand und unseren nächsten Schritt zeigt. Gott wird es tun. Und dann lasst uns Gott um Mut und um Kraft bitten, diesen Schritt mit seiner Hilfe zu gehen. Gott segne uns. Amen.